gibt es überhaupt Anzeichen, dass er die Hand ausstrecken könnte? Ich meine, ist die Gesellschaft so gespalten? Wir hatten ein Gespräch in Luzern vor einigen Monaten und du hast gesagt, es sei hoffnungslos gespalten, die Gesellschaft.
Ja, und Sisi tut auch weiterhin alles, um diese Spaltung aufrechtzuerhalten. Oder es ist nicht mal mehr Sisi selbst, sondern das ist so ein Selbstläufer geworden in den ägyptischen Medien, welche Dinge verbreiten, welche einfach nur zu Hass und zu weiterer tieferer Spaltung aufrufen. Das geht enorm weit, das geht enorm tief. Ich meine, das geht so weit, wir haben jüngst diese Todesurteile gehabt, die Massenprozesse. Da wurden vor anderthalb Monaten 529 angebliche Anhänger der Muslimbrüder in einem Verfahren, das jeglicher Beschreibung spottet, zum Tode verurteilt. Und jetzt erst vorletzte Woche, noch einmal über 600. Weil nur schon das selbst trägt ja zur weiteren Spaltung bei. Und dann hat man in den Medien Kommentatoren, die dastehen, diese Moderatoren, die hinstehen, die sagen, ja, weshalb nur 500, weshalb nicht 1000? Das ist richtig. Also es wäre, wie wenn Erich Wiesling früher in seiner Position als Anchorman in der Rundschau dahingestanden wäre nach einem solchen Urteil und das beim Schweizer Fernsehen verbreitet hätte. Das geschieht und das geschieht mit der vollständigen Überzeugung und mit dem vollen Ernst. Und wenn man auf der Straße mit Straßenhändlern oder mit Passanten spricht, dann gibt es die Leute auch in Kairo, die sagen, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Aber man findet genauso oft oder eher öfter die tatsächliche Antwort, ja, das ist absolut richtig, wir müssen mit harter Hand durchgreifen, das muss so sein.
Und wenn man das weiterdenkt und das gehört hat, was Reinhard Schulze heute Morgen gesagt hat, dann ist das im Gegensatz zum Iran, was jetzt Militärke beschrieben hat, ein Staat, der eigentlich gar keine Existenzberechtigung mehr hat, der am Ende ist.
Also das ist mir heute so viel... Ja, du hast mir quasi das intellektuelle Gerüst wieder gegeben, damit ich das irgendwie beschreiben oder begreifen kann, dass ich täglich einfach sehe. Das ist absolut so. Und ich meine, wenn wir in Ägypten, das ist ein Staat, in dem die Institutionen sowieso schwach sind. Mursi hat die ausgehöhlt, das war eine seiner größten Fehlleistungen, die Institutionen unterminiert, ausgehöhlt. Und jetzt die Justiz, in diesem Fall mit diesem Todesurteil. Die Justiz galt lange Zeit noch als zumindest halbwegs intakter Pfeiler, auch zumindest halbwegs unabhängiger Akteur oder als halbwegs unabhängige Institution in diesem ganzen Gefüge. Und jetzt desavouiert sich die Justiz mit einem solchen Urteil oder mit solchen Massenprozessen gleich selbst. Und die Leute wenden sich von allen Institutionen ab. Und wohin führt das am Ende? Zu einem gescheiterten Staat oder zu einem Staat, der auf keinen Fall eine Existenz berechtigt.
Das hast du aber gesagt, ich will jetzt einmal ein bisschen dagegenhalten. Hätte man, also ich habe es wenigstens so verstanden, hätte man Mursi gelassen, wäre es nicht so schlimm gewesen.
Das habe ich nicht gesagt, das wollte ich nicht sagen. Und deshalb habe ich ja gesagt, die Muslimbrüder waren auf keinen Fall Demokraten. Die Muslimbrüder waren auf dem Weg, eine islamistische Autokratie wieder zu errichten oder hatten diese schon errichtet. Es musste etwas geschehen. Ägypten war ja schon auch unter Mursi auf dem Weg.
Also nicht gesagt, sie hätte sich selber desavouiert.
Auf dem Weg, sich selber zu desavouieren. Bei Wahlen, in diesem Moment weiß ich nicht, wie das rausgekommen wäre. Mursi hätte sicher nicht mehr so gewonnen, oder die Muslimbrüder hätten nicht mehr so gewonnen. Die Frage ist, ob es überhaupt noch zu solchen Wahlen gekommen wäre und ob dann das Resultat auch dem entsprochen hätte, was die Leute wirklich eingeworfen hätten. Das heißt, es musste etwas geschehen. Die Frage, was hätte geschehen sollen, das kann ich nicht beantworten. Ich würde natürlich aus meiner naiven westlichen Sicht, uns wird ja große Naivität vorgeworfen, hätte gesagt, ja, lass das mal noch ein bisschen laufen. Oder zumindest nach dem Coup, der ein Coup war, der von einem Großteil der Bevölkerung unterstützt worden ist und gewünscht worden ist, nach diesem Coup, lass zumindest diese Protestcamps laufen. Die Islamisten haben ja dann, die Anhänger von Mursi haben an zwei zentralen Orten in Kairo große Protestcamps errichtet, haben dort Zeltstädte aufgebaut, haben dort gelebt. Ich hätte das laufen lassen. Ich hätte dann versucht, einen Prozess, der irgendwie der Inklusion in Gang zu setzen. Das, was El-Baradei beispielsweise wollte, was auch etliche Vertreter der ersten Regierung wollten. Diese Leute sind inzwischen allesamt nicht mehr vertreten in der Regierung. Bei der jüngsten Kabinettsumbildung wurden alle diese moderaten Kräfte ausgetauscht gegen Hardliner. Also das heißt, es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, Mursi vom Thron zu stoßen, die Muslimbrüder von der Macht zu vertreiben. Die Leute waren bereit das anzuerkennen. Aber wie man danach mit ihm umgegangen ist, was nachher geschieht, das ist das Verheerende.
Und wenn man jetzt die Elite sich anschaut, also Savius hast du zitiert, die ist voll auf der Seite von Sisi.
Ja.
Die
ja.
findet das hervorragend und ja. sieht nicht ein, dass da eventuell, dass sie da die Äste absägen, auf dem, den sie sitzen.
Ich nehme es wunder, ich habe mit Savius vor einem halben Jahr gesprochen, ich nehme mich wunder, was er jetzt mir sagen würde, aber die Eliten stehen so dahinter in einem solchen blinden Vertrauen oder in seine, was die auch erlebt haben unter Mursi, das war ja die Angst, komplett alles zu verlieren. Und da hält auch wieder die Familie von Saviris als gutes Beispiel, mag da hinhalten. Die Muslimbrüder haben ja einen Rachefeldzug gestartet gegen viele dieser Wirtschaftseliten und gerade Orascom, das Unternehmen der Familie Saviris, wurde angegriffen, mit Klagen überzogen, mit milliardenschweren Steuernachforderungen konfrontiert. Und das Ziel war ganz klar in gewissen Bereichen, dass Muslimbrüder oder Freunde von Muslimbrüdern solche Unternehmen, Unternehmen übernehmen wollten. Es gibt auch beispielsweise ein berühmtes Hotel, das Semiramis. Dort, um dieses Hotel herum, gab es ganz häufig Straßenschlachten. Und das wurde einmal auch geplündert, angegriffen. Da sind bewaffnete Schlägertruppen in dieses Semiramis eingedrungen. Und was man sich hinterher erzählt hat, das heißt, dass ein katarischer Geschäftsmann dieses Semiramis übernehmen wollte. Also dass die Muslimbrüderschaft hat ihre Fühler ausgestreckt nach diesem Wirtschaftsunternehmen. Und es ist klar, dass man diese Eliten dann nachher gegen sich hat.
Weitere Fragen? Erschlagen von der.
Ja, ich habe vielleicht noch keinen Kommentar. Was ich mich heute frage, in Ägypten, also alle reden von Sisi, aber was oder wer ist Sisi? Sisi ist der Armeekommandant, der von Mursi ernannt worden ist, weil offensichtlich die Muslimbrüder das Gefühl hatten, das sei so am ersten ihr Mann. Also der Mann, mit dem sie kommunizieren und über den sie sich mit der Armee einigen. Dann ist Sisi aber der da die Rede hält oder entscheidet, jetzt ist Mursi fort. Und heute ist Sisi der Präsidentschaftskandidat. Aber was, wer ist Sisi? Was hat er für ein Programm? Er ist nichts. Für mich ist Sisi eine Figur, eine Marionette, die, wenn du willst, von einem System, das, oder von einer Elite, oder von einer, ich würde jetzt sagen, von diesem ägyptischen Staat, wie er vor 60 Jahren so eingerichtet wurde, oder in den letzten 60 Jahren eingerichtet wurde, hingestellt wird als Retter, als Führer. Aber was er will, weiß man nicht. Und was er tun will, weiß man nicht. Jetzt sagst du, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass jetzt Sisi kommt, der Präsident ist, und sich mit allen Versöhnen, also mit der Opposition quasi gefüllt und die wieder einbezieht. Kann er das?
Ich glaube ja, er könnte. Aber du sagst völlig zu Recht, er hat kein Programm, das ist ja völlig unbekannt. Er wird aber solcher Art als starke Figur angesehen. Oder ich glaube, wenn einer, sein Versprechen ist ja ein einziges. Ich, die starke Hand, scheuche jetzt alle Unsicherheit, die über dieses Land hereingebrochen ist, scheuche die wieder weg. Das ist sein einziges Versprechen und die Leute laufen diesem Versprechen blind hinterher. Ich meinte das eher ironisch, als ich das gesagt habe, er könnte. Tatsächlich aber glaube ich, dass seine Machtfülle oder sein Standing ihm das tatsächlich erlauben würde. Ich glaube nicht, dass er einfach eine vorgeschobene Marionette ist.
Herr Hottinger?
Kann man nicht annehmen, dass er ein kurzfristiges Programm hat, nämlich Geld aus den Ölstaaten abzuziehen? Die ägyptische Armee wird so etwas wie die Söldnerarmee der Saudis und die Söldnerarmee der Kataris und der Ittihad natürlich. Und das bringt uns Geld. Und dann sehen wir überhaupt, wie wir weiterkommen. Das scheint mir der einzige programmatische Ansatz, den man sehen kann.
Das ist ja interessant. Dann ja jüngst Manöver stattgefunden des Golfkooperationsrates. Und dort wurden die katarischen Streitkräfte kurzerhand ausgeladen, weil mit denen will man ja jetzt nicht mehr. Als Ersatz eingeladen wurden die Ägypter. Also die ägyptischen Streitkräfte haben damals erstmal so teilgenommen. Das könnte auf eine solche Strategie hinauslaufen. Ich weiß es schlichtweg nicht, er hat sich noch nicht so erklärt. Er wird ja auch keinen Wahlkampf betreiben, sondern er wird nur mit ausgewählten Medienleuten sprechen. Ja, er ist ein Sphinx.
Reinhard Schulz.
Man weiß wirklich nicht viel von sich, aber man weiß, dass er eben ein Protégé ist von Al-Auer. Al-Auer ist einer der intellektuellen Sprecher einer islamischen Tendenz in Ägypten, die jetzt zunehmend antisemitisch ist, aber die Unterstützung aus Saudi-Arabien hat. Und das Spannende an Sisi ist ja, dass er eben als anerkannt ist von Saudi-Arabien, das heißt von Hort der sogenannten Fundamentalisten, und gleichzeitig die Unterstützung der Hezbollah hat der Partei des Lichtes, die jetzt ja schon sozusagen den Blankoscheck gegeben haben, das zu unterstützen. Das deutet auf eine Sache hin, dass auch Sisi jemand ist, der eine sehr, sehr konservative islamische Vorstellungswelt hat, die er aber in der Gesellschaft nicht wirklich sehen will. Genauso wie auch in Saudi-Arabien sozusagen das Herrscherhaus sich ja beschützen möchte vor Geltungsansprüchen aus dem islamischen Feld, indem es sozusagen eine klare Grenze aufbaut, wo Herrschaft ist und wo Islam ist. Und hier wird sich, glaube ich, schon ein Programm abzeichnen, nämlich so etwas wie eine konservative, wertkonservative Ordnung in Ägypten zu begründen, aus der heraus dann so etwas wie eine Entwicklungsvorstellung für das Land abgeleitet werden kann. Und so ganz ähnlich wie aber das für Ägypten vorgeschlagen wird.
Er hat ja in seinem viel zitierten Aufsatz an einer amerikanischen Universität eben die Religion als vierten Pfeiler des Staates beschrieben. Das ist absolut so. Ob ich jetzt das als politisches Programm bewerten würde, weiß ich noch nicht.
Es ist der Vertreter einer Gemeinschaft, die versucht, eine gewisse Art von Modernisierung durchzuführen, die nicht für den alten Fall verstehen kann, eins zu eins fortschreibt, sondern die nächste Generation darstellt, der Leute, die im System sozialisiert worden sind, die dann aber in der Lage sind, eine gewisse Öffnung auch in Hinsicht auf völkerrechtliche Prozesse zu ermöglichen kann. Ob es tatsächlich zu einer binnenwirtschaftlichen Entwicklung dann kommen wird, war ein starkes Bezweifeln.
Ja. Aber Pascal, wie stellst du dir oder wie müssen wir uns praktisch das vorstellen, der Unterschied des künftigen Sisi-Systems gegenüber dem, was die Leute hatten unter Mubarak?
Keiner. Noch mehr Leute im Gefängnis?
Noch mehr Leute.
Eine noch stärkere Unterdrückung? Nein, das sind, ja.
Also sind wir dort, was heute
noch so ist? Absolut. Ja,
gut, aber dann stellt sich die Frage, wie lange werden die Leute das tragen?
Haha, das haben wir gestern kurz diskutiert. Du gibst ihm ein Jahr. deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, ich will keine Antworten geben auf eure Fragen, weil verdammt nochmal, in einem Jahr sind wir wieder hier und dann sage ich, für halbes Murren, jetzt sind sie gestürzt worden. Nee, es gibt auch Ägypter, die sagen einem offen, wenn sie gewählt wird, this country will explode in his face. Also, da ist schon etwas passiert, da ist ganz viel passiert. Und ob das noch so aufrechterhalten wird, ob er das durchziehen kann, ich meine, das ist auch ganz interessant jetzt zu beobachten und deshalb sage ich auch, wäre es interessant, mit Saviris jetzt wieder zu sprechen, weil seit November beginnt auch die Unterstützung innerhalb auf der Straße von Sisi ein wenig zu bröckeln. Weil zuvor, so August, September, Oktober, das war eine blinde Heiligenverehrung. Das war der Heilsbringer, die starke Hand, der neue Nasser, der uns wieder retten wird. Und inzwischen, wir haben wieder täglich Stromausfälle, wir haben jüngst, sind wir von Minya zurückgefahren, wegen diesem Todesurteil waren wir dort, wir haben auf dem Rückweg eine Stunde oder zwei Stunden Benzin gesucht. Wir sind von Tankstelle zu Tankstelle zu Tankstelle gefahren. Und wir waren an Armeetankstelle nach Armeetankstelle nach Armeetankstelle. Es gab kein Benzin. Das ist nun zuletzt kurz vor dem Sturz von Mursi passiert, als wir damals auf dem Rückweg vom Sinai waren. Und diese täglichen Probleme, die merken die Leute, die bekommen die Leute wieder mit. Und deshalb beginnt diese Unterstützung so ein bisschen, ganz leise, ganz langsam zu bröckeln. Keine Ahnung, wie das weitergeht, wenn Sisi im Sommer dann stundenlang, man spricht ja, dass der Strom vielleicht 6 Stunden am Tag ausfallen wird. Und das in der Sommerhitze von Kairo. Keine Ahnung, wie die Leute dann werden. Also das wird nicht ruhiger werden, das wird unruhiger werden.
Reinhard Schulz und Herr Stefan Lander müssen nachfragen, oder?
Nur kurz bemerken, dass wir ein konservatives Rollback zu gestalten und zu versichern, dass sie den Staat erfüllen können. Und das gilt übergrenzte Demokratie, also eine Dienstpressefreiheit, aber nicht wie unser Bewahrer eine vollkommene Kontrolle, sondern eine Dienstöffnung und so eine Dienstzulassung von Opposition, ohne aber dabei die Opposition kontrollieren zu lassen. Also es ist so etwas wie dieses Rollenmodell von Putin und Sisi. Und Putin haben sehr viel gemeinsam. Dieselbe Generation, dieselbe Initialisation, im Hintergrund. Und man sollte das Putin-Modell nicht unterschätzen, weil solche Transitionssysteme, das Putin-Modell spielt da eine große attraktive Rolle. Auch Bashar al-Assad sieht in diesem so etwas wie eine mögliche Zukunft. Und ich denke auch, dass sie wird das kann ich auch heute spielen. Und bei Putin wusste man ja auch nicht, was er für ein politisches Programm heute.
Aber das kann doch nur dann funktionieren, wenn es ein Minimum an wirtschaftlichen Entwicklung gibt. Und ich habe gerade verstanden, dass es das überhaupt nicht gibt.
Nein, das hat nicht.
Man liest und hört immer wieder, dass die Armee in Ägypten eigentlich die größte Macht ist, auch wirtschaftlich. Sie haben ja vorher gesagt, der Offizier sitzt da und kassiert einfach die Bakschischgelder. Und es entwickelt sich oder hat sich schon bereits eine militärische Oligarchie in Ägypten einfach durchgesetzt. Und ich glaube, ist einfach, das ist sie nicht der Repräsentant dieser Oligarchie und dem es eigentlich um den Wohlstand und das Weiterbestehen der Armee als größte Kraft im Lande geht.
Als Wirtschaftskraft auch. Ja. Absolut, absolut, absolut. Ich glaube, man darf ihn einfach nicht unterschätzen und nur als so quasi vorgeschobene Figur oder als leere Figur darstellen, die vor einem größeren Apparat einfach nur so dasteht und nur erfüllt, was dieser Apparat ihm quasi vorgibt. Er geht da durchaus voran, er ist ein Leader, er ist ja durchtränkt von diesem Ganzen. Und über die Zahlen streitet man ja. Es gibt Leute, die sagen, 15% werden von der Armee beherrscht, es gibt Leute, die sagen, 45%. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Aber es ist so, die ägyptische Armee produziert Mineralwasser, sie produziert Öl, sie produziert alles, sie produziert Seife. Was immer sie zum täglichen Leben brauchen, eben Tankstellen, alles.
Ja, da wären wir wieder dran, was Herr Schulz heute früh gesagt hat. In der Zeit, wenn sich die Leute fragen, worum brauchen wir den Staat, oder?
Da
haben wir schon lange.
da kommt die Rolle der Armee, das bräuchte jetzt ein bisschen eine längere Erklärung, aber die Rolle der Armee, die in Ägypten so gesehen wird, die Armee gilt nach wie vor noch als irgendwie einzige funktionierende Institution. Und genau auf dem spielen die Generäle beispielsweise auch wieder. Was ist jetzt an Wirtschaftsleistung erbracht worden in den letzten, im letzten halben Jahr? Straßen, die der Armee gehören, wurden entweder neu gebaut oder wurden mit neuen Kandelabern ausgerüstet, da wurde plötzlich Licht hingestellt. In Kairo auf dem Weg zum Flughafen gibt es jetzt eine neue Überführung, hat die Armee gebaut innerhalb von 2 Monaten. Es gibt eine neue Unterführung durch die Straße, habe ich dort noch nie gesehen, hat die Armee gebaut innerhalb von 2 Monaten. Es gibt ein großes Housing-Projekt, da sollen Häuser gebaut werden für ärmere Familien. Oder, deines ist auch noch ein Studentenwohnheimprojekt. Da ging jahrelang nichts und jetzt kommt die Armee und baut das in no time hin. Also das heißt, die Leute, die dann sich nicht die großen strategischen oder philosophischen Fragen stellen, die sehen dann plötzlich vor Ort, da geht was, da wird etwas gebaut und es ist super, es ist die Armee, die das baut. Ja toll, weil sie den Gegenpunkt, die Unterdrückung so durch die Armee nicht wahrnehmen, das wiederum ist nämlich die Polizei oder das Innenministerium. Natürlich in Absprache und gedeckt durch die Armee. Aber die Räumung der Islamistencamps beispielsweise, Rabah, das waren Polizisten, das war nicht die Armee. Gestützt und dahinter stand die Armee. Aber die Drecksarbeit erledigt, das haben Polizisten. Und deshalb lässt sich die Bevölkerung so nach wie vor noch täuschen. Hey.
Ich hätte noch eine Frage zur Lage der Frauen in Ägypten. Ich habe das nicht nur in Ägypten, aber auch im arabischen Frühling ganz allgemein beobachtet, dass die Frauen eine wirklich auch gleichberechtigte Rolle oder jedenfalls gleichmäßig präsent waren, sind auch proportional gleich wie die Männer. Und sie sind dann wieder verschwunden aus diesem öffentlichen Leben, sind vor allem auch aus politischen Positionen praktisch ausgegangen worden. Wie sehen Sie die Lage der Frauen in der jetzigen, im jetzigen Zustand des Landes und auch die Chancen, dass da die Stimmen der Frauen gehört werden, dass eine Art Evolution der Rolle der Frauen im traditionellen islamischen
Modell? Es wird in Ägypten gerade eine höchst interessante, eigentlich sehr unappetitliche Diskussion geführt über sexuelle Belästigung und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem sich jetzt vielleicht doch langsam etwas ändern könnte wieder. Und zwar wurde, das ist 2, 3, 4 Monate her, wurde auf einem Campus einer Universität eine junge Frau aufs Gröbste sexuell belästigt. Sie musste gerettet werden vom Sicherheitsdienst und der Dekan der entsprechenden Fakultät hat danach öffentlich gesagt, ja, das war quasi selber Schuld. Sie hat das dazu eingeladen durch ihre Kleidung. Auf Twitter wurden dann innerhalb von 2, 3 Minuten Bilder dieser Frau von diesem Tag verbreitet, die sie in einem, sie trug keinen Schleier, aber ein langer Mantel, lange Hose, alles. Also sie war konservativst angezogen. Und diese Aussage, diese Rechtfertigung dieses Dekans hat einen solchen Shitstorm, sagt man dem heute auf Neudeutsch, über ihn einbrechen lassen und hat auch dazu geführt, dass eine Diskussion im breiteren Rahmen, nicht nur auf Twitter, angestoßen wurde, dass vielleicht tatsächlich jetzt erstmal so etwas möglich ist wie eine Diskussion darüber. Und ich kann nur sagen, in unserem Umfeld, wenn wir da mit Frauen gesprochen haben, kam da auch so das erste Mal von sehr konservativen, auch Frauen, die selbst ja sich in dieser Rolle teilweise zurückziehen, kam da zum ersten Mal das Begreifen, dass es jetzt so wirklich nicht mehr weitergeht. Allerdings ist das ein enorm langer Prozess und mit vielen Unwägbarkeiten. Wir haben auch vor einiger Zeit einen Film gedreht, da sagen uns auch junge Frauen, es ging ums Heiraten und willst du danach noch arbeiten, bist du bestens ausgebildet. Nein, ich will sicher nicht arbeiten, ich heirate einen guten Mann. Also dieses Bild des starken Mannes, der immer noch da ist, um eigentlich alles zu machen, das ist durchaus sehr verankert.
Also die Aufbruchstimmung der Frauen ist gestorben. Der Frühling der Frauen ist eigentlich vorher immer gestorben, zurückgestuft worden.
Er wurde zum Beispiel auch mit organisierten Gruppenvergewaltigungen auf dem Tahrirplatz aktiv bekämpft. Wir haben dort ja ganz viele Demonstrationen erlebt und ganz viele Demonstrationen gesehen und diese Frauen wurden dort sehr aktiv zurückgedrängt und das hat tatsächlich gefruchtet, weil selbst wenn ich jetzt ein aufgeklärter Papa wäre, wüsste ich nicht, ob ich meine Tochter dem aussetzen wollte.
Weitere Fragen?
Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich meine, in Oman haben wir ja erlebt, es ist ja auch in Bundesstaat und seit der Jose und so weiter und so weiter, haben wir doch Frauen erlebt, die absolut, unabhängig waren. Im Gegenteil, wir haben Frauen erlebt, die selber und Geschäfte aufgemacht haben und Unternehmen sogar und die absolut gleichberechtigt waren. Und wie ist das, wie reimt sich das zusammen, dass im Oman so etwas möglich ist? Und in einem anderen Staat wie Ägypten, wo eigentlich der westlichen Kultur auch ausgesetzt war, über die längste Zeit, einfach nicht mehr möglich ist. Wie hängt das zusammen?
Ich kenne die Lage im Oman nicht und ich wage zu bezweifeln, dass diese Frauen dort wirklich komplett unabhängig waren. Es gibt auch in Ägypten ganz viele Geschäftsfrauen in höchsten Positionen, die solche Dinge aufbauen. Es läuft längst nicht jede Ägypterin verschleiert herum. Aber in der Gesellschaft verankert das Bild, das ist ein sehr konservatives und das gehe ich aber davon aus, dass es im Oman nicht anders ist.
Es ist ein bisschen anders. Aus zwei Gründen. Erstens ist es der Ibadismus dort und der tut sich halt jetzt abheben von den übrigen Strömungen auf der arabischen Halbinsel. Und zweitens ist natürlich der Sultan, der ganz gezielt gesagt hat, die Frauen müssen aktiver teilnehmen. Aber letztendlich sind auch die Ibaditen sind sehr konservativ, wertkonservativ. Sie sind aber nicht so wie die Wahhabiten aggressiv, dass sie rausgehen und Andersgläubige umbringen wollen. Das auf keinen Fall. Das ist für uns ist der Oman ist viel einfacher zu bereisen. Für die Frauen, ich bin nicht sicher, ob der Unterschied, ob der Sultan sich so hat durchsetzen können. Aber stimmt, dass es Frauen gibt an höheren Stellen und wenn man mit Reisebüros arbeitet, sind natürlich die Reisebüros, die von Frauen geleitet werden, besser. Das kann ich 100% garantieren. Ja, ich glaube, du hast angefangen mit etwas, was ein Moderator natürlich nicht gerne hört. Stell dir vor, die Katja Staube fragt, aber Herr Pascal Weber, wie geht es weiter? Und du sagst, ich sage jetzt nichts. Das könnte mir aber gut, lassen wir es sein. Wenn aber wir am Ende dieser Runde sagen würden, in einem Jahr treffen wir uns unter den Pyramiden. Findest du das eine gute Idee?
Nein.
Gut, okay. Dann. Vielen Dank, Pascal.